WDR 5 Quarks. Wissenschaft und mehr mit Franz Hansel.
Ich grüße Sie ganz herzlich. Sie stellen uns ja immer wieder Fragen, rufen an, schicken Mails. Und dabei dreht es sich meistens um irgendwelche rätselhaften Alltagsbeobachtungen, wo wir uns dann ganz oft sagen, wow, spannend. Auf die Frage muss man erstmal kommen. Mit Ihrer Hilfe haben wir eine Erfolgsserie daraus gemacht. Die kleine Anfrage spielen wir in ein paar Minuten. Eine Frage, drei denkbare Antworten und zwei Mitspieler.
WDR 5 Quarks. Die kleine Anfrage zum Mitspiel. Rufen Sie jetzt an. Kostenfrei unter 0800 5678 3x5.
Genau, ganz wichtige Nummer 0800 5678 3x5. Es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht irgendwo in Nordrhein-Westfalen brisante Altlasten aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft werden. Zentnerschwere Bomben, Blindgänger. Das ist an Land so, das ist aber auch auf dem Meeresboden von Nord- und Ostsee so. Dort lagern immer noch Unmengen an Weltkriegsmunition, Bomben, Granaten, Torpedos, Minen, Raketen. Was das für die Meereswelt, aber auch für uns Menschen bedeuten kann, das versuchen Forscher schon länger zu klären. Heute haben sie auf einer Konferenz in Bremerhaven Ergebnisse vorgestellt. WDR 5 Quarks-Reporterin Alexandra Rank ist im Studio. Alex, seit Jahrzehnten liegt Munition auf dem Meeresboden. In welchem Zustand ist die mittlerweile? Wahrscheinlich in keinem guten.
Nee, also die Gehäuse sind im Laufe der Zeit immer rostiger geworden. Die haben Löcher und das heißt, dass zum Beispiel Sprengstoffe wie TNT damit auch in die Ostsee übergehen. Das gilt übrigens genauso wie für die Nordsee. Insgesamt wird geschätzt, dass auf deutschem Seegebiet 1,6 Millionen Tonnen Munition verrotten. Und man weiß auch gar nicht so genau, welche Stoffe da eigentlich drin sind, weil sich die Zusammensetzung der Munition im Laufe des Krieges immer wieder geändert hat.
Wir reden also über ziemlich viele Blackboxen, wenn man so will.
Ja, die, weil sie verrotten, halt dann auch noch tickende Zeitbomben sind. Zum Beispiel ist das TNT, das in der Munition, die in oder auf dem Meeresboden liegt, durch das Salzwasser empfindlicher geworden, als es ursprünglich einmal gewesen ist.
Das heißt, schlimmstenfalls kann da auch heute noch was explodieren.
Kann es. Und das heißt, das ist gefährlich, wenn zum Beispiel am Meeresboden gearbeitet wird, weil dort Seekabel verlegt werden oder ein neuer Windpark gebaut wird. Auch für Fischer sind die Altlasten eine Gefahr. Es kommt durchaus vor, dass sie mit ihrem Fischernetz auch mal eine scharfe Mine mit aufs Boot ziehen. Und richtig viel Munition liegt zum Beispiel bei Kiel im Meer. Das liegt daran, dass die Schwentine-Mündung während des Krieges ziemlich heftig bombardiert wurde.
Ist das alles während des Kriegs passiert oder ist da nach dem Krieg noch Munition versenkt worden?
Ja, das kommt auch noch dazu, dass nach dem Krieg scharfe Munition im Meer versenkt wurde, aber nicht immer genau da, wo sie hin sollte. Also man weiß auch nicht so genau, wo überall auf oder im Meeresboden Munition liegt. Da ist auch, das muss man sagen, gar nicht so einfach zu erkennen, weil sie vielleicht einfach wie normaler Schrott aussieht. Also die ist rostig, da sind Algen dran, Muscheln, die sind längst mit der Umgebung verwachsen.
Und wie wirkt sich das alles auf die Meereswelt aus?
Ja, insgesamt muss man sagen, dass die Konzentration der chemischen Stoffe im Meer sehr gering ist. Aber sie können sich trotzdem anreichern. Und um das zu überprüfen, wurden zum Beispiel gezielt Muscheln an Minen angesiedelt. Warum das gemacht wurde, das hat Toxikologe Edmund Maser in einer Quarks-Reportage dazu erklärt.
Die Muschel filtriert in der Stunde mehrere Liter Wasser durch und auch lösliche und auch feste Bestandteile und reichert sozusagen diese Schadstoffe, diese Sprengstoffe in ihrem Gewebe an. Wir setzen die Muscheln aktiv direkt an den Granaten und an den Minen aus, lassen die durch die Taucher dann auch bergen und untersuchen die dann im Labor, wie viel die von den Schadstoffen quasi angereichert haben und können so feststellen, ob überhaupt diese Schadstoffe aus der Munition austreten und ob diese Schadstoffe den Weg in die Nahrungskette finden, hier dann am Beispiel der Muschel.
Und so haben die Forscher dann wirklich nachgewiesen, dass Sprengstoffe auch wirklich aus den Minen austreten. Und sie haben in dem dreijährigen Forschungsprojekt auch nachweisen können, dass sich Rückstände von Sprengstoffen und chemischen Kampfstoffen auch in Fischen anreichern. Wobei da auch die Konzentration sehr gering war, gerade so im Bereich des Messbaren. Und ob das auch für den Menschen Konsequenzen haben könnte, das können die Forscher heute noch nichts sagen. Zu dieser Frage wird aber weiter geforscht.
Was bedeutet das alles für die Ostsee? Und die Nordsee ist ja auch betroffen, das muss man dazu sagen. Mhm. Munition liegen lassen ist gefährlich, aber sie aus dem Meer rausholen ist wahrscheinlich auch nicht ohne.
Es gibt darauf keine klare Antwort, weil beides riskant ist. Es hängt letztlich immer vom Einzelfall ab. Und um Entscheidungen zu erleichtern, haben die Forscher ihre Ergebnisse in einem Tool zusammengestellt. Also es gibt jetzt eine Software, in die die Forschungsergebnisse eingeflossen sind und die mit künstlicher Intelligenz arbeitet, sodass für den Einzelfall ausgelotet werden kann, wie man handeln sollte. Also nichts machen, überwachen, Gebiet zum Sperrgebiet erklären, den Fund sprengen oder bergen, mit dem Ziel, dass damit auch Behörden besser einschätzen können, was bei einem Munitionsfund zu tun ist.
Nach Kriegsende ist schwere Munition in Nord- und Ostsee entsorgt worden. Bis heute gefährlich für die Fischerei, für das Ökosystem, möglicherweise sogar für Strandspaziergänger. Forscher haben mittlerweile die Versenkungsgebiete und die Umweltbelastung durch die Munition im Meer genauer untersucht. Was sie da herausgefunden haben, hat Quarks-Reporterin Alexandra Rank erzählt. WDR 5. WDR 5 Quarks. Jetzt reden wir über Strom. Der kommt ja bekanntermaßen aus der Steckdose. Daran wird sich auch nichts ändern. Was sich jedoch gewaltig ändern soll, ist, wie er erzeugt wird. 50% des Stroms in Deutschland sind im vergangenen Jahr in Kohle- oder Kernkraftwerken erzeugt worden. Doch damit wird ja in absehbarer Zeit Schluss sein. Ende 2022 soll das letzte Kernkraftwerk vom Netz gehen, spätestens Ende 2038 auch das letzte Kohlekraftwerk. Und dann, bis heute läuft in Essen die E-World, die Leitmesse der Energiewirtschaft in Europa. WDR 5 Quarks-Reporter Lars Tepel hat dort nachgefragt, aus welchen Quellen sich die Energie der Zukunft wohl speisen wird.
Wir können auch grün. Das ist in großen Buchstaben auf einem meterhohen Plakat zu lesen, das ein Energieversorger auf seinem Stand auf der E-World aufgestellt hat und das ein Wasserkraftwerk zeigt. Doch wie grün kann die Branche heute tatsächlich? Bislang dominieren fossile Energien den Strommix. 45% des Stroms werden aus Kohle und Gas gewonnen. Dazu kommen 13% aus Kernkraftwerken. Das zu verändern, da sind sich hier alle einig, wird eine gewaltige Aufgabe.
Also eigentlich muss sich die Energiewirtschaft komplett neu erfinden. Es wird radikale Änderungen geben,
sagt Dr. Christian Haag, der Unternehmen zum Thema Energiewende berät.
Wir werden signifikante Einbußen haben in der Energieerzeugung und das müssen wir irgendwie kompensieren. So aber auch, dass wir unabhängig von anderen europäischen Ländern sind. Das muss ja die Maßgabe sein. Ich kann ja nicht in Deutschland die Kraftwerke abschalten und mir den Strom übers Ausland beziehen.
Das aktuelle Konzept der Energiewirtschaft in Deutschland und weiten Teilen der Welt kann man sich vorstellen wie das Leben eines reichen Erben. Unsere Vorfahren haben einen gewaltigen Schatz gefunden, der über Millionen von Jahren angespart wurde. Und wir verprassen diesen Reichtum derzeit, als gäbe es kein Morgen. Und nun heißt es plötzlich, das kann so nicht mehr weitergehen. Wir lassen den Schatz künftig, wo er ist, und alles, was wir benötigen, werden wir dann selbst herstellen müssen. Dr. Christian Haag.
Es wird keine Technologie geben, die alle unsere Probleme löst. Sie werden alle ihr Teil zum großen Mosaikpuzzle liefern. Es wird einen Technologiemix geben.
So sehen es auch die Stromproduzenten. Alfred Hoffmann von Vattenfall zum Beispiel.
Sicherlich wird das fossile Erdgas doch über einige Jahrzehnte eine wichtige Brückentechnologie dort sein. Aber perspektivisch wird der Energiebedarf natürlich zu decken sein, im Wesentlichen von den Erneuerbaren, das heißt vom Windbereich und dem Solarbereich.
Allerdings kann man nicht einfach irgendwo ein Kohlekraftwerk abbauen und an gleicher Stelle ein paar Solarzellen und Windräder installieren. Allein der Energiemenge wegen. Die verbliebenen 7 Kernkraftwerke in Deutschland liefern zum Beispiel 6-mal mehr Strom als alle installierten Solarzellen zusammen. Dafür kommt aus den inzwischen rund 30.000 Windrädern fast so viel Strom wie aus allen deutschen Kohlekraftwerken. Wir werden also sehr viele weitere Windräder und Solarzellen aufstellen müssen, um den Wegfall der konventionellen Kraftwerke auszugleichen. Dieser gleichzeitige Ausbau beider Technologien, also Sonne und Wind, entschärft ein Problem erneuerbare Energien, löst es aber nicht. Denn diese Energien lassen sich nicht steuern. Sie liefern nur Strom, wenn die Sonne scheint oder der Wind weht. Und das werden nicht nur die Stromproduzenten zu spüren bekommen, glaubt Energiestratege Christian Haag.
Wenn wir aber den Gedanken zu Ende denken wollen mit Erneuerbaren und Nachhaltigkeit, dann werden auch die Kunden im Endeffekt bereit sein müssen, dem Netzbetreiber etwas Flexibilität zu überlassen, dass einfach vielleicht der Netzbetreiber sagt, jetzt würde ich dir dein Elektroauto laden oder jetzt würde ich gewisse Aggregate anschalten.
Gemeint ist damit zum Beispiel eine Wärmepumpe oder auch die Tiefkühltruhe. Damit der Kunde solche Eingriffe aber akzeptieren kann, muss sichergestellt werden, dass die Kühltruhe nie auftaut, dass immer warmes Wasser bereitsteht oder der Akku im Elektroauto ausreichend geladen ist, wenn es morgens zur Arbeit gehen soll. Das erfordert, dass all diese Geräte im Haushalt miteinander kommunizieren und gesteuert werden können.
Heute geht das leider noch nicht und da haben wir genau ein Paradebeispiel für Standardisierung. Genau dafür muss man sich zusammensetzen.
Sagt Peter Kellendonk. Er ist der Vorstand eines gemeinnützigen Vereins, der mit EE-Bus einen solchen weltweiten und herstellerübergreifenden Standard entwickelt und etablieren will. Viele große Firmen wie Bosch, E.ON, Miele oder Microsoft engagieren sich bereits in dem Verein.
Da ist allen klar, keiner schafft das alleine. Selbst ein Gigant wie Google würde nicht auf die Idee kommen zu sagen, ich löse das Energieproblem alleine. Also hier haben wir zum ersten Mal das Momentum, dass die Leute sagen, wir wollen überhaupt zusammenarbeiten.
Doch wenn alle Geräte im Zuhause von morgen nicht nur miteinander kommunizieren, sondern auch noch mit dem Netzbetreiber und vielleicht sogar mit einem der Sprachassistenten von Google, Amazon oder Apple, dann muss ein solcher Standard auch den Datenschutz berücksichtigen, findet Peter Kellendonk von EE-Bus.
Wir in der Initiative und alle Hersteller haben da eine klare Meinung zu. Und generell sollte man nur die Daten austauschen, die wirklich fürs Energiemanagement nötig sind. Das ist eine beschränkte Anzahl. Und nicht mehr. Und das entscheiden wir bitte schön als Herstellergemeinschaft in einem gemeinnützigen Verein und nicht bei Google in der Zentrale.
Ein Besuch der E-World in Essen zeigt eines ganz klar. Die Art, wie wir mit Energie umgehen, wird sich in den nächsten Jahren drastisch verändern. Und noch weiß keiner wirklich, wie genau die Energiezukunft aussehen wird. Aber die hier vorgestellten Trends machen eins schon heute deutlich. Auch der Verbraucher wird sich auf die neue Energiewelt einstellen müssen.
Energieerzeugung und Energiewirtschaft in Deutschland stehen vor großen Veränderungen. Bloß wo genau die Reise hingeht, da wird noch viel spekuliert. WDR 5 Quarks. Richtig gut, dass es Telefone gibt, sonst könnten wir das hier gar nicht spielen.
WDR 5 Quarks. Die kleine Anfrage. Hörer fragen, Quarks antwortet.
Da begrüße ich meine beiden heutigen Mitspieler. Schönen guten Tag, Maria Treutler in Herzogenrath. Hallo.
Ja, guten Tag.
Und ich begrüße Thomas Hauschild in Engstingen.
Ja, hallo.
Wo ist Engstingen?
Engstingen ist auf der Schwäbischen Alb.
Ah ja, jetzt höre ich es auch.
Ja, jetzt kommt man gleich drauf.
Frau Treutler?
Ja, Treutler. Ja.
Treutler. Wann haben Sie das letzte Mal zu viel gegessen oder so viel gegessen, dass Sie das Gefühl hatten, das war irgendwie zu viel?
Oh Gott, das war vor 3 Tagen dabei, habe ich ein Stück Sahnetorte gegessen. Das wollte ich aber unbedingt haben.
Das war nachmittags dann?
Ja, genau.
Mhm. Und Herr Hauschild, wann haben Sie das letzte Mal richtig zugeschlagen?
Na, ich weiß es. Also es ist nicht so lange her, aber genau kann ich nicht sagen. Aber da gehört schon mehr als ein Stück Sahnetorte dazu.
Hm. Es heißt ja immer, nach einer reichhaltigen Mahlzeit könnte man aus Verdauungsgründen ruhig mal so ein Schnäpschen trinken. Mhm. Herr Hauschild, machen Sie das manchmal?
Eigentlich nicht, nee. Ja, wenn Italiener ist, da gibt es immer Schnäpschen.
Ja, die geben wir mal einen aus. Ne?
Ja, genau.
Ist dann meistens ein Grappa.
Grappa oder Sambuco, ja.
Ja, Frau Treutler, ab und zu mal ein Schnäpschen nach dem Essen, wenn es zu viel war?
Ja, ich hab einen rumstehen, aber ich nehme den nie.
Ah. Haben Sie schon mal griechischen Ouzo getrunken?
Ja.
Und wie schmeckt der Ihnen?
Ein bisschen rauchig, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr so genau, ist schon länger her.
Ah.
Also gewöhnungsbedürftig.
Ja. Herr Hauschild, wenn Sie ein Ouzo angeboten bekommen oder ein Aquavit, wofür entscheiden Sie sich?
Also ich würde ein Ouzo nehmen, weil Aquavito weiß ich jetzt gerade gar nicht, was das ist.
Ja, ist auch so ein, ich sag mal, vereinfacht ein skandinavischer Schnaps.
Aha.
Ja. Quarkshörerin Katrin Schött, die hat Uso und Aquavit bestimmt schon mal getrunken, denn ihr ist da was aufgefallen und hat uns die entsprechende Frage dazu geschickt. Ja. Sie möchte wissen, ist alles machbar, lösbar. Sie möchte wissen, warum es im tiefgekühlten Uso Kristalle gibt, im tiefgekühlten Aquavit aber nicht. Drei mögliche Antworten haben wir vorbereitet und die kommen jetzt.
A. Dass im Aquavit keine Kristalle entstehen, liegt an seiner besonderen chemischen Zusammensetzung. B. Die Kristalle im Aquavit sind so klein, dass man sie unter normalen Umständen nicht wahrnimmt. C. Im Aquavit bilden sich ebenso wie im Uso Kristalle, allerdings erst bei Minusgraden, die von handelsüblichen Tiefkühlgeräten nicht erreicht werden.
Alles schöne Antworten, alles vorstellbar. Herr Hauschmidt, Sie klingen so bekümmert.
Naja, gut, es ist ja alles so ein bisschen willkürlich irgendwie, scheint mir. Also ich kann da gar nichts rausschlussfolgern aus irgendwie, warum die Kristalle überhaupt kommen.
Ja, ich helfe Ihnen oder ich versuche Ihnen zu helfen, indem wir es einfach nochmal so ein Stück weit durchgehen. Warum gibt's im tiefgekühlten Uso Kristalle im Aquavit, also auch so ein eiskalter Schnaps, nicht? Das ist sozusagen die Ausgangsfrage und die drei möglichen Antworten. Ein Vorschlag: im Aquavit entstehen keine Kristalle und das liegt an dessen besonderer chemischen Zusammensetzung. B, die Kristalle im Aquavit, die sind so winzig, dass man sie unter normalen Umständen nicht wahrnimmt. Und C, im Aquavit bilden sich genauso wie im Uso Kristalle, allerdings erst bei Minusgraden, die von handelsüblichen Eisgeräten gar nicht erreicht werden. So, A, B oder C? Frau Treutler, wollen Sie nach vorne gehen? Und?
Naja, ich sag es mal, ich weiß es auch nicht. Ich sag es mal C, keine Ahnung. Okay. Ich habe keine Ahnung, ich sag C.
Frau Treutler entscheidet sich für C und Herr Hauschild?
Ja, C glaube ich jetzt mal nicht eher. Und wie war das? B waren die kleinen Kristalle, dass sie so klein sind.
Genau, dass sie so winzig sind, dass man sie gar nicht richtig wahrnehmen kann.
Das ist ja, hängt ja alles mit der chemischen Struktur letztendlich irgendwie zusammen. Ne? Aber ich glaube A, sage ich mal A.
Das hat was mit der chemischen Zusammensetzung zu tun.
Mhm. Und darf ich mich noch umentscheiden? Darf ich mich noch umentscheiden oder nicht mehr?
Theoretisch schon. Überlegen Sie sich
gut. Ja, dann
gut.
Nehme ich A. Ich nehme A. A war auch meine erste Wahl.
Sie nehmen auch
A. Beide A, okay.
Ich nehme auch A. Ich weiß es nicht. Da ich keine Ahnung habe, dann
wenn es stimmt, müssen Sie sich den Gewinn nicht teilen. Wir haben da mehr von.
Kriegen okay, Sie beide wunderbar. Was. Super, danke.
So, wir lösen. Über Uso und Aquavit hat Quarks-Autorin Kerstin Peetz mit Professor Ralf-Günther Berger gesprochen. Der kennt sich aus mit diesen Getränken, nicht weil er davon so viel trinkt, sondern weil er beruflich quasi damit zu tun hat. Er leitet das Institut für Lebensmittelchemie der Uni Hannover.
Bei Uso und Aquavit handelt es sich offensichtlich um zwei verwandte Lebensmittel, zwei Getränke, Spirituosen, alkoholreich, 40 Volumenprozent typischerweise. Das ist die Gemeinsamkeit. Was die beiden unterscheidet, ist die Aromatisierung.
Und das lässt sich leicht herausschmecken. Anders als Aquavit hat Uso eine eher liebliche Note.
Ja, Uso enthält das ätherische Öl aus Anis im Wesentlichen und der Aquavit wird eben mit Kompositionen von ätherischem Öl hergestellt. Das ist vor allem ätherisches Öl aus Kümmel oder auch aus Dill oder aus Mischungen der beiden. Und das macht dann eben nicht nur die geschmacklichen, die aromatischen Unterschiede aus, sondern bewirkt auch die Unterschiede, wenn man die Getränke kalt stellt.
Uso besteht aus 40% Alkohol, sprich Ethanol, aus Wasser und aus ätherischem Anisöl. Legt man den Schnaps in die Tiefkühlung, wird er Kristalle bilden. Das liegt am Anis, beziehungsweise an dessen Hauptkomponente, dem Anethol, meint der Wissenschaftler.
Dieser Stoff hat die Eigenart, bei 22 Grad etwa fest zu werden. Wenn man also das Getränk stark abkühlt, dann nimmt auch die Löslichkeit des Stoffes in diesem Ethanol-Wasser-Gemisch ab und es kristallisiert einfach aus. Das ist alles. So wie wenn Sie Wasser ausreichend abkühlen, irgendwann wird es zu Eis und kristallisiert. Ne? Also der Stoff, das Anethol, erreicht einfach seinen Festpunkt.
Das Anethol im Uso, die Hauptkomponente des Anisöls, wird also schon bei Zimmertemperatur fest, ist aber so stark alkohollöslich, dass sie dann noch nicht ausfällt bzw. kristallisiert. Dazu kommt es erst beim weiteren Abkühlen. Und wie sieht es beim Kümmelschnaps Aquavit aus?
Der Hauptbestandteil im Kümmelöl, der das Kümmelaroma ausmacht, heißt Carvon. Und wenn man es tief genug abkühlt, dann wird auch dieses Carvon fest. Aber eben erst bei minus 30 Grad Celsius. Und so können Sie den Aquavit gar nicht abkühlen, dass am Ende das Carbon, was da enthalten ist, kristallisieren und damit sichtbar ausfallen würde.
Vergleicht man die beiden Spirituosen, fällt noch etwas anderes auf. Bei Zugabe von Wasser, auch in Form von Eiswürfeln, wird Uso milchig. Ralf Günther Bergers Erklärung: Durch die Verdünnung sinkt der Alkoholanteil, was dazu führt, dass die ätherischen Öle nicht mehr wie bisher gelöst werden können. Die Stoffe trennen sich voneinander. Was dann entsteht, wird in der Lebensmitteltechnologie Emulsion genannt.
Emulsionen kennt man auch aus dem Alltag. Milch ist ja auch eine Emulsion. Das sieht dann eben milchig aus. Also insofern hat ein milchig gewordener Uso einiges gemeinsam mit Milch. Bei der Milch sind es die kleinen Proteinpartikel, die das Licht streuen, und beim Uso sind es eben die kleinen Tröpfchen des ätherischen Öls, die sich abgeschieden haben und dann genauso das Licht streuen.
Aquavit und Uso, quasi das A und O der alkoholischen Getränkekarte und trotz Gemeinsamkeiten sehr eigen in Zusammensetzung, chemischem Verhalten und Geschmack. Doch so oder so, Freunde von Hochprozentigem werden beide zu schätzen wissen und vielleicht nicht nur, um den Stoffwechsel anzukurbeln.
Warum gibt es im tiefgekühlten Uso Kristalle, im Aquavit aber nicht? Korrekt unser Antwortvorschlag C. Im Aquavit bilden sich ebenso wie im Uso Kristalle, allerdings erst bei Minusgraden, die von handelsüblichen Tiefkühlgeräten nicht erreicht werden. Oh, Frau Treutler, das war eigentlich ursprünglich, wenn ich mich richtig entsinne, Ihre Arbeit, Ihre korrekte Antwort. Ja.
Aber ich habe, da ich ja keine Ahnung hatte, ist es jetzt egal. Aber tut mir leid. Schade.
Sie haben sich beide für A entschieden, auch Herr Hauschild. Haben Sie leider nicht gewonnen, unsere wunderbare WDR5 Sound Machine. Sie müssen weiterhin donnerstags anrufen und auf die nächste Chance hoffen.
Ja, das machen wir.
Ja?
Ja.
Frau Treutler.
Super.
Danke fürs Mitspielen.
War trotzdem toll, danke. Ja.
Herr Hauschild auch. Ich wünsche Ihnen beiden noch einen angenehmen Donnerstag.
Ja, vielen Dank Ihnen auch.
Tschüss.
Dankeschön.
Ciao.
Tschüss.
Gesund sollen sie sein, unsere Zähne. Das ist eigentlich die Hauptsache. Aber da kommt natürlich noch was dazu. Möglichst weiß bitte auch. Möglichst strahlend weiß, damit das mit dem Hollywood-Lächeln auch wirklich klappt. Jetzt ist strahlend weiß längst nicht jedem gegeben, aber man kann ja nachhelfen. Und zwar mit Weißmacher-Zahnpasten oder, weil es auf Englisch alles immer viel besser klingt, mit Whitening. Die Regale von Drogerie und Supermärkten sind ganz gut gefüllt damit, aber sorgen diese Spezialpasten wirklich für weißere Zähne oder, andere Variante, schaden sie vielleicht sogar? WDR 5 Quarks-Reporter Andreas Sträter war auf Pastenrecherche. Andreas, Weißmacher Zahnpasten, halten die, was da versprochen wird?
Also so einfach geht das alles nicht, zumindest nicht mit einer Zahnpasta aus dem Drogeriemarkt oder aus dem Supermarkt. Die wichtigste Erkenntnis, die ist, Weißmacher-Zahnpasten machen unsere Zähne nicht weißer, sondern nur bestmöglich sauber. Heller als die Naturfarbe werden die Zähne durch diese Whitening Creams nicht. Die Naturfarbe unserer Zähne, die ist nämlich genetisch bestimmt. Manche Leute haben hellere Zähne, manche haben dunklere Zähne, also das, was wir als gelbe Zähne bezeichnen würden, so Land auf Land ab. Die Zahnfarbe, die wird bestimmt durch das Dentin, also das sogenannte Zahnbein. Das schimmert durch den einigermaßen transparenten und farblosen Zahnschmelz hindurch.
Heißt das, einen wirklichen Nutzen haben diese Pasten also gar nicht?
Naja, also sie helfen schon, Verfärbung loszuwerden. Auf der Zahnoberfläche, da lagern sich nämlich Verfärbungen von Kaffee, Tee, Rotwein oder Nikotin ab. Diese Verfärbungen, die lassen unsere Zähne dunkler erscheinen, als sie von der Natur aus sind. Man wird sie also zu einem Teil durch diese Whitening Creams wieder los. Aber weißer werden die Zähne dadurch nicht.
Wie genau funktionieren diese Weißmacher-Cremes? Was ist das Besondere daran?
Ja, also die Cremes enthalten Substanzen, die Verfärbung verhindern oder reduzieren. Dafür verantwortlich sind Putzkörper, die unsere Belege mechanisch abtragen. Also man könnte auch sagen abschrubben. Diese kleinen Putzkörper, die muss man sich als mini kleine Körnchen vorstellen, die in der Zahnpasta oder auch in dem Zahngel drinstecken. Und die bestehen zumeist aus Kreide oder auch aus Aluminiumoxid. So werden die Zähne leicht abgeschliffen und am Ende sogar ein bisschen poliert. Einige Zahnpasten enthalten auch einen blauen Farbstoff. Blau, kennt man ja, ist komplementär zu Gelb. Und so scheinen die Zähne im Licht etwas weißer. Blue Coverine heißt dieser Farbstoff, den die Industrie da nutzt. Es ist aber auch kein Wunderstoff, denn diese kleinen Farbblättchen, die muss man sich wirklich so vorstellen, die bleiben nur für kurze Zeit auf der Zahnoberfläche haften, wie kleine Spiegelchen. Man muss sagen, wirklich langfristig ist dieser Effekt auch nicht.
Aber ganz ehrlich, so richtig gesund hört sich das alles nicht an. Nochmal zu den von dir angesprochenen Putzkörpern. Sind die denn völlig unbedenklich?
Ja, das kommt drauf an. Je mehr Körnchen die Pasten enthalten, kann man sagen, und je härter diese sind, desto mehr Schmutz tragen die Putzkörper von den Zähnen ab. Aber, jetzt kommt das große Aber, sie können auch zu kleinen Rissen im Zahnschmelz führen. Das hat mir ein Zahnpasta- und Zahnhygiene-Experte von der Universität Witten-Herdecke erzählt. Ja, und in diesen kleinen Rissen, die dann entstehen könnten, da kann sich dann noch wieder vermehrt Nikotin anlagern, Kaffee anlagern, Rotwein ablagern. Man sollte sich also schon ganz genau informieren und auch Testberichte lesen, was man da an seine Zähne lässt. Auch bei besonderen Empfindlichkeiten sollte man am besten seinen Zahnarzt kontaktieren und fragen, macht denn eine Weißmachercreme bei mir überhaupt Sinn? Aufpassen muss man aber auch bei Zahnersatz, denn auch da kann es zu Verfärbung kommen. Das ist dann nicht so schön.
Wie kommt man denn verlässlich zu weißeren Zähnen? Gibt es da irgendwie eine ganz gute Möglichkeit?
Naja, also eine Möglichkeit, du könntest in die USA fliegen, denn dort gibt es tatsächlich Zahnpasten, in denen Bleichmittel stecken.
Bleichmittel,
Peroxide zum Beispiel. Solche Substanzen kennt man, also sind chemische Hammer, mit denen man die Haare aufhält oder blondiert. Also da ist ganz schön was drin. Die kommen tatsächlich auch beim Bleaching in der Zahnarztpraxis zum Einsatz. In Verbindung mit energiereichem Laser oder UV-Licht können die Zähne tatsächlich heller gemacht werden. Das ist aber zum einen sehr schmerzhaft, zum anderen können auch noch kurzfristig Nebenwirkungen auftreten, also eine erhöhte Empfindlichkeit der Zähne oder auch der Zahnhälse. Fluoridgele schaffen in diesem Punkt immerhin ein bisschen Abhilfe, sagen die Experten.
Hast du einen konkreten Tipp? Was empfiehlst du all denen, die mit ihrer Zahnfarbe nicht so ganz einverstanden sind?
Also am besten sollte man seine eigene Naturzahnfarbe akzeptieren. Das sollte wirklich das Fazit dieses Gesprächs sein. Dunkle Zähne können genauso gesund sein wie schneeweiße Hollywood-Zähne. Es geht hier nur um Ästhetik, es geht hier also um ein Thema, bei dem es nur um das Aussehen geht. Also wichtig ist natürlich gute Zahnhygiene, klar. Mehrmals täglich putzen, Experten raten zudem auch zu Zahnseide oder Mundspülung. Hilfreich kann auch eine professionelle Zahnreinigung sein, klar kennt man auch, um Zahnstein oder Plaque zu entfernen. Die Behandlung kann vor allem dann sinnvoll sein, wenn man ein erhöhtes Risiko für Karies oder auch für Parodontitis hat. Insgesamt gilt aber, gesunde Zähne sind schöne Zähne, nicht nur schneeweiße.
Mit den sogenannten Whitening Creams werden unsere Zähne nicht weißer, maximal ein wenig sauberer. Die ausführlichen Infos dazu hatte WDR 5 Quarks-Reporter Andreas Sträter. WDR 5 Quarks, Handynummern, E-Mails, Chatverläufe, Kreditkartendaten auf Twitter waren massenweise persönliche Daten von Prominenten veröffentlicht worden, darunter auch viele Politiker. Anfang Januar ist das bekannt geworden. Von einem gewaltigen Hackerangriff war da die Rede. Mittlerweile scheint klar zu sein, tatsächlich soll ein 20 Jahre alter Schüler aus Hessen am Werk gewesen sein, der noch bei seinen Eltern wohnt. Wie es heißt, sei es ihm gelungen, massenhaft Daten zu sammeln und sie anschließend im Netz eben zu veröffentlichen. Wie gesagt, der Fall ist vor einem Monat bekannt geworden. Wir hatten also alle genügend Zeit, über die Sicherheit unserer Daten nachzudenken und möglicherweise irgendwelche Konsequenzen zu ziehen. Für WDR Digitalexperte Dennis Horn steht auf jeden Fall fest, wir dürfen die Verantwortung nicht allein auf Unternehmen, auf Politik und auf Sicherheitsbehörden abwälzen. Auch wir, die Nutzer, sind gefordert.
Der Skandal hatte gerade seine größten Schlagzeilen gemacht. Da stand ich in einem Hörfunkstudio des WDR. Wir waren gerade mit unserem Live-Gespräch über den digitalen Angriff auf Politiker und Promis fertig. Da sprach mich die Moderatorin an und sagte, ich muss da auch mal ran. Ich habe ja auch überall dasselbe Passwort. Und da war er wieder. Der Moment, in dem sich eins der größten Probleme offenbart, nämlich die Bequemlichkeit oder, man muss schlicht sagen, Fahrlässigkeit vieler Nutzer. Es war kein Hacker, der hier am Werk war, kein hochqualifizierter Programmierer mit krimineller Energie. Es war ein 20-Jähriger, den man in der Szene etwas abfällig als Script-Kiddie bezeichnet, der die Daten also gesammelt, aber nicht selbst erbeutet hat. Die endgültigen Ermittlungen sollten wir noch abwarten, aber ganz offenbar trägt ein Teil der Opfer eine Mitschuld. Einer der betroffenen Prominenten zum Beispiel hatte seine E-Mail-Adresse mit einem schlechten Passwort versehen. Und wer einmal eine E-Mail-Adresse unter Kontrolle hat, kann damit auch die Passwörter aller möglichen anderen Online-Dienste zurücksetzen. Solche Fälle gibt es immer wieder und niemand scheint daraus zu lernen. 2014 waren schon einmal Prominente betroffen. Auch da war Fahrlässigkeit im Spiel. Beim vermeintlichen Hackerangriff auf Hollywood und Popstars in den USA. Auch hier stellte sich heraus, dass es gar keinen Hack gab, sondern dass die Stars ganz einfach Opfer eines Phishing-Angriffs wurden. Sie hatten fingierte E-Mails erhalten, darin auf Links geklickt und auf den Webseiten, auf denen sie landeten, ihre Passwörter eingegeben. Das ist nichts anderes, als würde man auf den Enkel- oder Polizeitrick reinfallen. Jemand gibt sich an der Haustür als vertrauenswürdig aus, man überreicht ihm den Hausschlüssel, Autoschlüssel, am besten noch das ganze Bargeld. Nur, dass es hier nicht an der Haustür passiert, sondern im Netz. Ich möchte die Schuld nicht allein auf die Opfer schieben, aber dafür sensibilisieren, dass das Internet kein Bällebad bei IKEA ist. Ganz klar, massenweise private Daten zusammenzutragen und zu veröffentlichen, das gehört bestraft. Denn dieses sogenannte Doxing gibt es immer wieder und ihm wurde lange keine große Aufmerksamkeit zuteil. Vielleicht auch, weil es bisher vor allem Privatmenschen traf und keine Promis wie Til Schweiger und Politiker wie den Grünen-Vorsitzenden Robert Habeck. Und ja, wir sollten über Sicherheitsstandards reden, nicht nur bei den Nutzern. Tun auch die Unternehmen genug? Macht die Politik sinnvolle Vorgaben? Das sind Fragen, die sich stellen, denn ein wirklich sicheres digitales Leben ist noch immer viel zu kompliziert für die Durchschnittsnutzer. Und trotzdem, es gibt einen Unterschied zwischen umsichtigen und gleichgültigen Nutzern. Es liegt auch an uns, denn viele Menschen haben keine Ahnung, welche Risiken sie mit ihrer digitalen Bequemlichkeit eingehen. Oder sie nehmen diese Risiken wissend in Kauf. Und ich weiß nicht, was schlimmer ist. Komplette Sicherheit gibt es nie, aber zumindest ein paar Grundregeln vorzusorgen.
Datensicherheit. Brisantes Thema und nicht nur WDR-Digitalexperte Dennis Horn sieht die Verantwortung auch bei uns Nutzern. Wir werden das morgen hier bei WDR 5 Quarks ausführlich thematisieren. Wie gehen Sie mit der Sicherheit Ihrer Daten um? Welche Daten lassen Sie auf Ihrer Festplatte? Welche speichern Sie im Netz? Und haben Sie irgendwelche Ideen, wie Unternehmen und Politik für mehr Datensicherheit sorgen können? Sie können uns Ihre Antworten jetzt schon übermitteln, denn wir haben natürlich einen Anrufbeantworter. 0800 5678 554, 0800 5678 554 oder Sie mailen an quarks@wdr.de. Datensicherheit. Was kann jeder dazu beitragen? Es kann ja sein, dass Sie mit dem Begriff Trottellum nichts anfangen können. Trottellum, das sind Seevögel. Jetzt ist bekannt geworden, dass vor der niederländischen Nordseeküste bis zu 20.000 dieser Seevögel verendet sein könnten. Auf jeden Fall sind Hunderte von ihnen tot an Strände gespült worden. Biologen sprechen von einem schweren, von einem dramatischen Ereignis. Und für das muss es ja irgendwelche Ursachen geben. Ja, irgendwelche. Welche denn? Markus Schall, WDR-Wissenschaft. Was könnte da passiert sein, dass so viele Vögel gestorben sind?
Ja, noch rätseln die niederländischen Wissenschaftler vor allem, die vor Ort sind, was die Ursache ist und sehen im Moment mehrere Erklärungsmöglichkeiten, die eventuell zutreffen könnten. So muss man das im Moment noch formulieren. Die erste ist das Wetter. Dass Seevögel in großer Anzahl im Winter sterben, ist ein Stück weit normal, vor allem durch heftige Winterstürme. Wobei dieses Massensterben der Trottellummen doch schon sehr extrem und außergewöhnlich ist. Die niederländischen Forscher gehen im Moment davon aus, dass es eine Kombination aus schlechtem Wetter, es gab viele Stürme und starke Winde in letzter Zeit, und einem weiteren Faktor ist. Aber diesen weiteren Faktor, den kennen sie eben noch nicht.
Gibt es denn Vermutungen, welche anderen Faktoren oder welcher Faktor das eben gewesen sein könnte, der dafür das Massensterben mitverantwortlich ist möglicherweise?
Ja, die gibt es, aber wie gesagt, das sind Hypothesen. Die erste Erklärung ist, Futtermangel. Die Nordsee, die hat sich in den letzten Jahren, Jahrzehnten erwärmt und gerade der vergangene Sommer war auch wieder ungewöhnlich warm. Die Beutetiere der Trottelum, das sind vor allem Schwarmfische wie Sprotten oder Heringe, die könnten deshalb nach Norden oder in tiefere Gewässer abgewandert sein. Die niederländischen Forscher haben schon 16 tote Trottelum seit gestern obduziert und tatsächlich waren alle diese Vögel unterernährt. Was dem allerdings widerspricht, ist, dass die Fischer an der niederländischen Küste die Netze im Moment wohl sehr voll haben, zum Beispiel mit Sprotten. Deshalb könnte eben auch die Hypothese stimmen, dass die Trottelum vergiftet worden sind. Eine Hypothese, die jetzt auch von den niederländischen Wissenschaftlern überprüft wird. Es gab nämlich am 2. Januar diesen Jahres einen Zwischenfall. Der Frachter MSC Zoe verlor während eines Sturms nördlich von Ameland über 300 Container und manche von denen hatten wohl auch giftige Chemikalien geladen. 50 Container werden zurzeit immer noch vermisst und deshalb sollen weitere Obduktionen der Vögel klären, die sind nächste Woche, ob eventuell Giftstoffe für die toten Vögel verantwortlich sind. Nächste Woche, wie gesagt, etwa 100 weitere Vögel, die untersucht werden. Dann vielleicht wissen wir mehr.
Ja, noch herrscht Rätselraten, warum vor der niederländischen Nordseeküste vermutlich tausende Seevögel verendet sind. Mein Kollege Markus Schall war das mit dem derzeitigen Wissensstand. Ja, das sorgt schon beim Denken dran direkt für eine Gänsehaut. Schwimmen in eiskaltem Wasser. Aber es sind gar nicht so wenige, die darauf schwören und auf die positiven gesundheitlichen Effekte verweisen. Spektakulär sind auf jeden Fall die Bilder von Menschen, die sich in Finnland oder Russland mit Äxten und Motorsägen Löcher in die Eisdecken von Flüssen und Seen hacken oder sägen und dann tatsächlich hineinsteigen, manche sogar minutenlang. Ich bin mal gespannt, wie lange es unser Quarks-Reporter ausgehalten hat. Er wird das erzählen in der zweiten Quarks-Stunde. Ich grüße Sie. Brisantes Thema, das Kanzlerin Angela Merkel auf ihrer Asienreise angesprochen hat. Es ging um den chinesischen Konzern Huawei. Angesichts möglicher Risiken durch Huawei-Technik beim anstehenden Aufbau von Mobilfunknetzen der neuesten Generation, also Stichwort 5G, da hat die Kanzlerin Sicherheiten von China verlangt. Huawei steht seit längerem in der Kritik. Die USA und andere Länder werfen dem Unternehmen eine zu große Nähe zu den chinesischen Behörden vor. In Deutschland gibt es sogar Forderungen, erst gar keine Huawei-Technik für die 5G-Netze zuzulassen, denn befürchtet wird, dass die chinesische Regierung andernfalls in riesigem Ausmaß Datenmissbrauch betreiben könnte. Quarks IT-Experte Peter Welchering ist im Thema drin. Peter, wir haben eine globalisierte Weltwirtschaft, ist da so viel Misstrauen gerechtfertigt gegenüber einem einzelnen Technikkonzern?
Also Misstrauen gegenüber Technikkonzernen insgesamt ist grundsätzlich immer erstmal angesagt und gerechtfertigt. Und das betrifft ja eben auch nicht nur die chinesischen Hersteller wie hier Huawei oder ZTE. Denen wird übrigens nicht zu Unrecht eine gewisse Nähe zum chinesischen Staat nachgesagt, wie etwa Cisco eine gewisse Nähe zur NSA oder auch der Deutschen Telekom eine gewisse Nähe zum BND. Also das betrifft wirklich alle Hersteller von Hard- und Software für die Kommunikation. Man muss eins sehen, im Zeitalter der digitalisierten Kommunikation, da kann wirklich jedes Gerät, das dafür genutzt wird, auch missbraucht werden, um eben mitzuhören oder um Daten abzuzapfen. Und da kann man dann, wenn man das macht, etwa Entwürfe sehen, die ein Unternehmen gerade an seine Patentanwälte schickt, interessiert die Konkurrenz, oder man kann Zugangsdaten zum Firmenserver angreifen und die dann auch erbeuten. Und beim Routerhersteller Cisco, da haben etwa die Aktivisten der Hackergruppe Shadow Broker eine Hintertür aufgespürt, die eben vom technischen Nachrichtendienst der USA, der NSA, missbraucht wurde. Und die haben damit ein bisschen Industriespionage getrieben. Die Deutsche Telekom wiederum, die hatte bis zumindest 2010 ein Patent, sogar ein EU-Patent, fürs Abhören von Glasfaserstrecken. Kann man beim Europäischen Patentamt in München heute noch ganz offen einsehen. Also das ist weit verbreitet. Das betrifft eben nicht nur Huawei oder ZTE, das betrifft alle. Und teilweise schreiben Sicherheitsbehörden ja auch sogar vor, Hersteller müssen eine Hintertür fürs Abhören einbauen.
Müssen eine Hintertür einbauen. Gilt das auch bei uns in Deutschland?
Ja klar, jeder Netzbetreiber muss für gerichtlich erlaubte Abhörmaßnahmen Schnittstellen bereithalten. Die muss er teilweise auch sogar noch bezahlen. Also auch die Netzbetreiber, und da sind eben nicht nur deutsche oder europäische Unternehmen beteiligt. Und Thomas Plückebaum, der Direktor am Wissenschaftlichen Institut für Infrastruktur und Kommunikationsdienste WIK in Bonn, der ist sich sicher, dass Huawei auch schon bei zwei Netzanbietern in Deutschland Teile der Infrastruktur wartet und managt und somit natürlich dann auch Schnittstellen zum Abhören bereithalten muss, egal ob sie es nun tatsächlich tun oder nicht. Aber damit ist Huawei genauso wie alle anderen natürlich im Abhörgeschäft drin, mit Wissen der Sicherheitsbehörden.
Bedeutet das, in der aktuellen Debatte geht es gar nicht darum, dass Huawei oder ähnliche Konzerne irgendwelche Hintertüren einbauen, sondern ob sie sie für sich selbst nutzen?
Die Hintertüren sind gewollt, ganz genau, aber verständlicherweise nur für den eigenen Staat. Und dann kommen wir in eine Debatte, da geht es dann tatsächlich jetzt um den Ausbau des 5G-Netzes. Und wenn Huawei dann vorgeworfen wird, da würden sie sozusagen nicht ehrlich spielen, dann ist diese Debatte auch eine Scheindebatte. Denn alle Sicherheitsbehörden bestehen auf Abhörschnittstellen. Und wenn die einmal eingebaut sind, dann kann die wirklich niemand mehr kontrollieren.
Kann man solche Hintertüren denn erkennen, wenn man sie schon nicht kontrollieren kann im realen Leben? Ja, nehmen wir ein Beispiel. Können sich auch Türsteher an der Hintertür einer Bar platzieren?
Ja, also im Prinzip gilt für Router dasselbe wie für eine Bar. Ne? Wenn so ein Türsteher vor einer Hintertür steht, dann kann man die Hintertür gut erkennen. Aber dann kommt es eben darauf an. Die Abhörschnittstellen für gerichtlich angeordnete Überwachungsmaßnahmen, das sind solche Türsteher. Die sind überwiegend gut dokumentiert. Die kann man also erkennen. Aber Abhörschnittstellen, die dann die Nachrichtendienste nutzen, also die lassen sich nur sehr, sehr schwierig ausfindig machen. Und solche Abhörschnittstellen nutzen etwa auch unsere 16 Landesämter für Verfassungsschutz, das entsprechende Bundesamt, der Bundesnachrichtendienst, der militärische Abschirmdienst. Und dann von den ausländischen befreundeten Diensten mal ganz zu schweigen. Also wir werden unabhängig davon, ob Huawei wirklich am Ausbau dieses 5G-Netzes jetzt beteiligt wird oder nicht, jede Menge Abhörschnittstellen da drin haben. Und das ist eben von den Sicherheitsbehörden gewollt. Die tragen zu dieser unsicheren Situation ja selbst bei.
Liegen denn wirkliche Beweise vor, dass Huawei auch schon spioniert hat?
Also wir können davon ausgehen, dass Huawei für die von ihnen betriebenen Netze und Teilnetze die Abhörschnittstellen kennt. Wer alles dann diese Abhörschnittstellen nutzt, das wissen wir nicht. Aber Nachrichtendienste, egal ob unsere inländischen oder ob ausländische, die haben natürlich ein enormes Interesse daran.
Die Diskussion flammt ja gerade bei 5G, ich habe das schon angesprochen, besonders stark auf. Warum eigentlich?
Ja, weil für die Industrie und weil für unsere Infrastruktur so furchtbar viel von 5G abhängt. Also selbstfahrende Autos, die brauchen das 5G-Netz, damit die fahren können. Ohne 5G werden wir keine smarten Cities haben, in denen dann die Waschmaschine der Ladestation fürs Elektroauto mitteilt, dass sie in 10 Minuten waschen will. 5G wird das Rückgrat sein der sogenannten Industrie 4.0. Wer das 5G-Netz beherrscht, der kann die Roboter in einer Fabrik wirklich Amok laufen lassen.
Warum produzieren wir hierzulande nicht selbst die nötige Technik und gucken uns stattdessen in China um?
Weil es zu teuer ist und weil es vor 20 Jahren die falschen Weichenstellungen gab. Und das betrifft ja nicht nur Mobilfunknetze. Das betrifft wirklich die gesamte Kommunikationsinfrastruktur, Rechnerinfrastruktur. Die wesentlichen Komponenten, die kaufen doch heutzutage alle Hersteller in China ein. Nun wird tatsächlich, muss man sehen, in Brüssel gerade darüber diskutiert, so seit einem halben Jahr eine europäische Fertigung aus Steuermitteln aufzubauen. Und die müsste dann ja auch nicht in einem Hochlohnland wie Deutschland stattfinden. Zum Beispiel könnte das ja, wird diskutiert, in Rumänien sein.
Rumänien als IT-Fertigungsstätte für Europa, das wäre echt eine Lösung?
Also könnte eine Teillösung sein, aber das grundsätzliche Problem, das wird sich dann natürlich auch stellen. Und das heißt einfach, entweder wir verbieten grundsätzlich Abhörschnittstellen, dann lässt sich so eine Produktion zum Beispiel in Rumänien allerdings unter Einsatz erheblicher Ressourcen überwachen, das kostet Geld. Oder wir lassen Abhörschnittstellen zu, was wir zurzeit ja tun. Die werden dann aber auf Dauer unkontrollierbar. Wir haben vergangenes Jahr auf der Tagung der Internetingenieure in London etwa die klare Forderung der Sicherheitsbehörden gehört, auch in die Standardprotokolle, sogar in die Standardprotokolle für die Internetkommunikation Hintertüren einzubauen, ganz offiziell. Das nannten die dann Inspektionserlaubnis. Das ist in London noch abgelehnt worden, aber diese Forderung allein, die zeigt ja schon, wie weitgehend die Sicherheitsbehörden, und Nachrichtendienste sind eben auch Sicherheitsbehörden, hier auch einfach abhören wollen. Und die Diskussion um Huawei, das ist ja wirklich nur eine Scheindiskussion. Wir müssen endlich mal die gesellschaftliche Debatte führen, ob wir Hintertüren wirklich weiterhin zulassen wollen. Und wenn wir was wollen, dann leben wir eben hochgradig unsicher. Dann nutzen auch andere diese Hintertüren. Und die werden natürlich von allen Geheimdiensten bei allen Telekommunikationsprovidern auch wirklich eingesetzt.
Der chinesische Konzern Huawei wird verdächtigt, in puncto Datensicherheit nicht so wirklich seriös zu sein. Aber Quarks-Spezialist Peter Welchering sagt, Datenunsicherheit ist nicht nur in China gewollt. Nicht nur Menschen reagieren auf Stress, an Pflanzen geht Stress auch nicht spurlos vorbei. Allerdings ist ihr mögliches Verhaltensspektrum eingeschränkter. So können sie sich zum Beispiel nicht zurückziehen, um sich dem Stress zu entziehen. Also bleibt ihnen gar nichts anderes übrig, als sich dem Stress irgendwie anzupassen. Sie reagieren zum Beispiel, indem sie bestimmte Abwehrsubstanzen produzieren. Wenn sie das tun, wachsen sie allerdings nicht. Also entweder verteidigen sie sich oder sie wachsen. Unklar ist bisher, wie sie sich für das eine oder das andere entscheiden. Pflanzenbiologen der Technischen Uni Braunschweig wollen das Rätsel lösen. Wie sie das versuchen, hat sich Carmen Wojcik angeschaut.
So, jetzt werde ich nicht die Pflanzen touchen.
Die Blätter wackeln, die ganze Pflanze in dem kleinen Töpfchen hier auf dem Labortisch zittert. Natürlich nicht wirklich vor Angst, sondern deshalb, weil die Pflanzenbiologin Maria Pimenta Lange von der Technischen Universität Braunschweig sie gerade von allen Seiten mit so einem kleinen Metallstab berührt. Und sie wuschelt die Blättchen mit diesem Stäbchen von oben, von unten und von jeder Seite so ordentlich durch. Denn sie will herausfinden, wie Pflanzen auf Stress reagieren. Und ja, wenn jemand mich so mit einem Metallstab malträtieren würde, dann würde mich das auch stressen.
Das ist klar. Also ich mache es 20 Mal in jeder Blättchen, hoch und runter.
Die Blättchen, die sind gerade mal so groß wie mein kleiner Fingernagel.
Ja.
Und das ist eine Pflanze, die draußen in der Natur überall wächst.
Ja, das ist Arabidopsis, das ist so unsere Modellpflanze. Aber eigentlich tatsächlich dieser Typ vom Experiment kann mit komplett anderen Pflanzen gemacht werden. Große Pflanzen, Tomaten oder Gurken oder was.
Jetzt haben Sie hier auf dem Labortisch aber nicht nur dieses eine Töpfchen, sondern wir haben hier genau daneben noch ein Töpfchen, die gleiche Pflanze, die wurde jetzt nicht berührt.
Ja, das sind meine Kontrollpflanzen.
Und dann haben wir hier daneben noch mal zwei Töpfchen. Da ist auch noch so eine kleine Glasvase, so eine Glasglocke drüber. Da sehe ich, dass auch noch ein Gefäß da drin steht und da steht Äther drauf.
Äther, genau. Das ist das Betäubungsmittel, das ich benutzen würde. So, diese Pflanzen schlafen. Die sind schon vor 2 Stunden unter dieser Glaskammer mit dieser Äther. Und meine Idee ist, diese Pflanzen sollten nicht mehr auf diese Touch reagieren. Sie sollten nicht bemerken, dass ich etwas gemacht habe. Und Sie sehen auch, habe ich genau einen Topf, das ich touch, und einen Topf, das ich nicht touch. Und dann werde ich die Gene von der Pflanze, von den 4 Töpfchen analysieren und vergleichen. Und vielleicht kann ich sehen, was unterschiedlich ist. Und vielleicht kann ich lernen, welcher Entscheidungsprozess hat sie gemacht. Die Pflanzen müssen wachsen oder Abwehr machen. Die Energie ist eine bestimmte Menge da und kann nur in eine Richtung gehen oder die andere. Und diese Entscheidung müssen die Pflanzen machen, wenn sie gestresst sind. Jetzt wachse ich nicht mehr, weil ich Stress habe. Soll ich meine Energie lieber in Abwehr machen? Oder, nein, das ist nicht so schlimm. Ich kann noch weiter ein bisschen wachsen, weil Wachstum ist sehr wichtig für eine Pflanze, für Leben.
Genau, also wenn eine Pflanze getouched wird, berührt wird, gestresst wird, dann kann das dazu führen, dass sie nicht mehr wächst, nicht so gut wächst.
Ja. Und dieser Entscheidungsprozess, das möchte ich wissen, das ist, was ich forsche. Ich möchte verstehen, wie das sich in den Pflanzen passiert.
Genau, also wie reagiert sie sozusagen? Genau, so jetzt.
Jetzt touch ist, dass die Pflanzen das betäubt.
Genau, jetzt kommt diese Glasglocke genau, da ab.
Raus. Okay, nicht so schnell. Toll. Nicht ja, so toll.
Wir müssen ein bisschen, genau.
Dass wir noch nicht betäubt sind.
Genau, also jetzt wird die betäubte Pflanze mit dem Metallstab berührt und man sieht der Pflanze jetzt nicht wirklich an, dass sie betäubt ist. Also wir Menschen, wir würden ja gleich umfallen, wir schlafen. Bei der Pflanze sieht man das nicht.
Nein, das sieht man nicht. Aber ich merke das. Wenn ich die Pflanze jetzt mit diesem Metallstäbchen touch, ich merke, dass sie steif sind. Die Blätter sind steif.
Die wackeln auch nicht ganz so doll. Die zittern nicht so wie bei der anderen Pflanze, die nicht betäubt ist.
Genau.
Jetzt wird die Schere angesetzt. Ja. Jetzt wird ein bisschen geerntet, weil wir wollen jetzt ja natürlich gleich sehen, was ist in der Pflanze passiert. Wie hat sie reagiert?
So, jetzt, was ich möchte, ist die ganze Gene zu lesen, die ganze Gene zu gucken, in einer betäubten Pflanze und in nicht betäubten Pflanze. Aber das dauert lang.
Das Ergebnis können wir also heute sozusagen hier noch nicht präsentieren. Das dauert.
Nein, aber ich hoffe, dass ich sehen kann, welche Gene exprimiert war in dieser nicht betäubten Pflanze im Vergleich mit der betäubten Pflanze und dann lernen kann, welcher Prozess in der Pflanze stattfindet, welche Stoffe produziert dann sind in einer Pflanze nach Stress. Also dieser ganze Prozess kann man natürlich ein bisschen in der Pflanze modulieren oder versuchen zu modulieren, aber muss man erst mal verstehen, wie das alles funktioniert.
Und letzten Endes kann man das dann anwenden und kann das Pflanzenwachstum gezielt steuern.
Pflanzen im Stress, was, warum, wann passiert, das untersuchen Wissenschaftler an der Technischen Uni in Braunschweig. WDR 5 Quarks. WDR 5 Quarks. Schüler lernen nicht nur Mathe, Englisch und Bio, sie lernen auch Schummeln. Die Formeln auf der Innenfläche einer Hand, der klassische Spickzettel oder das Abschreiben vom Nachbarn, kann ja alles mal passieren. Das geht dann an den Hochschulen auch weiter. Techniken werden verfeinert. Längst ist natürlich auch jedes Smartphone potenziell schummelgeeignet, vorausgesetzt, man muss es vor einer Klausur nicht abgeben. Warum ehrlich sein, wenn man sich durch eine Prüfung auch durchmogeln kann? Und wo die Nachfrage da ist, da gibt es natürlich auch entsprechende Angebote. Richtig Schummel-Hightech. Johannes Döbbelt hat sich umgehört.
Und? Schummelst du an der Uni?
Was fällt alles unter Schummeln?
Naja, zum Beispiel ein Spickzettel oder abgucken beim Nachbarn.
Also Spickzettel habe ich ehrlich gesagt noch nie gemacht. Ich habe schon mal beim Nachbarn über die Schulter und so. Ich glaube, das hat jeder schon mal gemacht. Also wenn das unter Schummeln fällt, dann habe ich auch schon mal geschummelt, ja.
Nee, eigentlich nicht.
Noch gar nicht?
Nee, noch gar nicht. Ich habe viel zu viel Angst davor.
Ich habe noch nie geschummelt, ehrlich gesagt. Auch in der Schulzeit fast nie. Erstens habe ich nicht nötig, muss ich sagen. Also so schlecht und unvorbereitet bin ich nicht. Zweitens finde ich es einfach ja, unmoralisch, also feige irgendwie.
Bei meiner Umfrage an der Uni Düsseldorf klingen erstmal alle ziemlich brav und vernünftig. Bis ich vor der Uni-Bibliothek drei Studenten treffe, die Wirtschaftsingenieurwesen studieren und nach eigener Aussage gnadenlose Spicker sind.
Bis jetzt in jeder Klausur, also ich hole erst noch mein Handy raus. Ja, also bis jetzt ernsthaft in jeder, ja.
Wie hast du das gemacht?
Also ich bereite mal einen Tag davor meine Spicker vor. Also ich fotografiere meistens immer das Skript ab. Da mache ich mal ein Album daraus, also so mehrere Alben. Ja, und dann sortiere ich das erstmal alles so schön und ordentlich. Ja, und dann in der Prüfung hole ich das dann raus.
Das Handy holst du dann raus?
Genau.
Ja. Sind Handys nicht verboten bei euch in der Prüfung?
Ja, doch. Naja, natürlich.
Schummeln ist ja auch verboten.
Aber Schummeln ist ja auch verboten. Ne?
Also wie machst du das denn, dass es nicht auffällt, dass man das Handy nicht sieht?
Kaltblütig. Ich leg's immer auf dem Oberschenkel hin.
Früher ging das ja mit so Spickern in der Hosentasche und so. So habe ich zum Beispiel in den Abi-Prüfungen gespickt oder mein Heft auf Toilette gelassen und dann auf Toilette gerannt und schnell geguckt. Aber jetzt ist das einfach viel zu viel Stoff. Da muss man schon richtig gut vorbereitet sein. Also mehrere Ordner, die Themen auch schön sortiert. Wir wollen halt, so gesagt, dieses Studium so gut wie möglich beenden, weil das ja so eine Art Eintrittskarte ist. Vielleicht werden wir danach moralisch handeln. Weiß man ja nicht. Aber so während des Studiums gibt es auf jeden Fall keine Moral, keine Regeln.
Auch wenn diese drei Studenten schon ziemlich extrem sein dürften, ist eines klar. An deutschen Hochschulen wird ständig gespickt, geschummelt und abgeschrieben. Soziologen der Uni Bielefeld haben das 2012 untersucht und mehrere tausend Studenten und Dozenten befragt. Das Ergebnis? 80% der Studierenden bedienen sich im Laufe eines Semesters mindestens einmal unerlaubter Mittel. Darunter fallen aufwendige Plagiate in Haus- oder Abschlussarbeiten, aber auch das kurze über die Schulter schauen beim Sitznachbarn während der Klausur.
Eigentlich ist jeder Experte für Schummeln an der Uni, der prüft. Ich habe mich vielleicht noch ein bisschen darüber hinaus mit dem Schwerpunkt Plagiate mit Schummelversuchen beschäftigt.
Roland Schimmel ist Professor für Wirtschaftsprivatrecht an der Frankfurt University of Applied Sciences und er hat ein Buch über Plagiate geschrieben. Seine eigenen Studenten erwischt er auch immer mal wieder beim Schummeln.
Also der klassische Spickzettel in allen seinen Varianten ist, glaube ich, immer noch ziemlich weit vorn. Da gibt es dann natürlich auch elektronische Ersatzmöglichkeiten für den Spickzettel, aber wir kriegen Text in Klausuren reingeschmuggelt, auf altem Klausurpapier und in Gesetzestexten. Meine Klausuren sind oft juristische. Text, der da nicht sein darf.
Manche Spickaktionen waren für Roland Schimmel leicht zu erkennen. Zum Beispiel, als zwei Studentinnen sich gegenseitig helfen wollten und einzelne Klausurbögen untereinander tauschten, um voneinander abzuschreiben. Fiel blöderweise auf, weil die Bögen durch unterschiedliche Farben markiert waren.
Was so dusselig war, dass du dann als Prüfungsaufsichtsführender auch sagst, was soll ich denn jetzt tun?
Erfolgreicheres Spicken verspricht eine Firma aus Kroatien.
What if we told you, you can see invisible things? What if we told you, you can know the answer to any question?
Das Unternehmen verkauft übers Internet eine Smartwatch, die nur fürs Schummeln in Prüfungen gemacht ist. Ich packe einfach eine Textdatei mit allen möglichen Spickinfos auf die Uhr und dann wird mir das Ganze während der Klausur angezeigt. Aber, und das ist der Clou an der Sache, nur ich kann sehen, was auf dem Display steht.
But when you use our special, unique glasses, you are able to see the content on the screen.
Dank einer Spezialbrille, die zusammen mit der Smartwatch verkauft wird, kann ich als Brillenträger den Text erkennen. Für alle anderen bleibt das Display schwarz.
Put the glasses on and enjoy your exams. Because only you will have access to the hidden content.
Schummeluhr und Spezialbrille kosten zusammen um die 70 Euro. Für den Anwender gibt es allerdings einen Haken. Die Brille ist nicht ganz so unauffällig, wie das kroatische Unternehmen verspricht. Die Brillengläser sind nämlich leicht getönt, ähnlich wie bei einer Sonnenbrille. Und das könnte natürlich so manchen Prüfer misstrauisch machen. Die drei spickerprobten Ingenieurstudenten aus Düsseldorf sind jedenfalls nicht so richtig überzeugt.
Er ist so aufwendig, einfach straight mein Handy raus. Nee, das ist nichts für mich.
Für mich ist das auch nichts, das ist ja zu spionmäßig. Also ich will da jetzt auch keine Straftat begehen, das sieht ja schon kriminell aus, oder?
Kriminell ist das Spicken, ob mit oder ohne Technik, zwar erstmal nicht, aber natürlich hat das Ganze Folgen. Vor allem für die Studierenden, die sich nicht nur einmal erwischen lassen, sagt Roland Schimmel.
Die Prüfungsordnung der meisten Hochschulen sehen auch Sanktionen bis zur Exmatrikulation vor. Das ist durchaus schmerzhaft.
Mir sind aus meiner eigenen Erfahrung, meinem eigenen Unterricht schon Fälle bekannt, wo ich Klausuren vorgelegt bekommen habe, die unter Klausurbedingungen der Wikipedia verdächtig ähnelten, also wortlautgetreu.
Sagt Gerhard Dannemann, Professor am Großbritannien-Zentrum der HU Berlin. Auch er hat sich intensiv mit dem Tricksen und Betrügen an Hochschulen beschäftigt. Er ist Teil der Online-Community FroniPlug, die schon viele prominente und nicht prominente Plagiatsfälle aufgedeckt hat, oft bei Doktorarbeiten oder Habilitationen. Aber natürlich schreiben auch Studierende ab, bei Haus- oder Abschlussarbeiten. Nach den Zahlen der Bielefelder Studie von 2012 plagiiert jeder fünfte Student. Gerhard Dannemann hält bei den Arbeiten, die er liest, nach bestimmten Indizien Ausschau.
Also klassischen Stilbrüche. Das ist das, was auch bei Gutenberg also einem ins Gesicht gesprungen ist. Er hat gewechselt von journalistischem Stil zu Soziologendeutsch, zu trockenem juristischen Stil, zu politischem Feuilleton, zusammengeklebt mit einem ganz speziellen gutenbergschen Stil. Nicht jeder macht so viele und so offensichtliche Stilbrüche, aber sie sind sehr leicht zu erkennen.
Auch wer ständig und fast ausschließlich das gleiche Buch oder den gleichen Aufsatz in seiner Arbeit zitiert, macht sich verdächtig, einfach abgeschrieben zu haben. Viele Unis setzen Plagiatssoftware ein, die die Arbeiten der Studierenden scannt und abgeschriebene Stellen automatisch erkennen soll. Doch diese Programme lassen sich austricksen, zum Beispiel indem man einzelne Buchstaben durch Buchstaben aus dem kyrillischen Alphabet ersetzt. Die kyrillischen sehen manchen lateinischen Buchstaben nämlich sehr ähnlich. Dem Prüfer dürfte das beim Lesen kaum auffallen. Die Plagiatssoftware erkennt zwar die kyrillischen Buchstaben, sagt aber auch, kein Plagiat. Denn der untersuchte Text ist ja anders als das Original.
Hatte auch mal einen ganz besonders spannenden Fall. Da hat jemand in seinen Text weiße, also Papierfarben sozusagen, Anführungszeichen vor die plagierten und hinter die plagierten Stellen gesetzt. Die Plagiatsoftware, die eingesetzt wurde, erkannte das als ein ordentlich ausgewiesenes Zitat und der Prüfer hat die Anführungszeichen nicht gesehen, weil sie natürlich weiß gefärbt waren. Riskante Strategie, denn wenn man die elektronische Kopie davon hat und das eben halt dann markiert, dann sieht man diese Anführungszeichen. Aber zum Austricksen von Plagiatsoftware hat es gereicht.
Trotzdem fliegen eben auch solche Fälle manchmal auf. Um ein wirklich gutes Plagiat anzufertigen, das kaum zu entdecken ist, muss man sich schon richtig reinhängen, meint Roland Schimmel.
Die Moral von der Geschichte, man muss sich eigentlich für ein gutes Plagiat so viel Mühe geben, dass man auch eine gute Arbeit schreiben kann mit der gleichen Mühe.
Einige Prüfer könnten sich allerdings auch noch mehr Mühe geben, denn längst nicht alle Hochschularbeiten werden per Plagiatssoftware überprüft und manche Dozenten lesen die Hausarbeiten ihrer Studenten ohnehin nicht besonders genau, aus Zeitmangel oder weil sie sich lieber auf die karrierefördernde Forschung statt auf die Lehre konzentrieren. Gegen das Spicken in Klausuren haben manche Unis mittlerweile ordentlich aufgerüstet. An der LMU München sind in BWL- und VWL-Prüfungen sämtliche Armbanduhren verboten. Da hat also auch die Schummel-Smartwatch aus Kroatien keine Chance mehr. An der Hochschule Fulda kontrolliert der Fachbereich Elektrotechnik mit Sensoren, ob während der Klausur elektronische Geräte wie Smartphones eingeschaltet sind. Und an chinesischen Unis gibt es sogar Drohnen, die Funksignale aufspüren sollen. Wer da noch spicken will, der lebt gefährlich und muss schon richtig Aufwand betreiben, um nicht aufzufallen. Die Angst vorm Entdecktwerden aber bleibt und die kann während einer wichtigen Klausur natürlich auch ziemlich stören.
Vor allem das Handy auspacken und so, ich würde mich das gar nicht trauen. Ich denke dann, ich werde direkt erwischt oder mein Handy ist dann nicht lautlos oder so. Ich habe nämlich in der Oberstufe Pech gehabt und bin einmal erwischt worden. Ich habe es auch nur einmal in meinem Leben gemacht. Ich habe echt kein Glück mit Schummeln, deswegen würde ich das niemals riskieren.
Schummeln in Klausuren, Plagiate in Hausarbeiten, das ist an deutschen Hochschulen nicht so selten. Die einen fliegen auf, andere schaffen es, sich unentdeckt irgendwie durchzumogeln. Und die Hilfsmittel, die werden technisch immer ausgefeilter. Wieder 5 Quarks, Wissenschaft und mehr. Das muss man schon ganz doll wollen, was jedes Jahr im Januar Millionen Russen so treiben. Sie machen sich frisch in Eiswasser. Das Bad soll von Sünden befreien und auch noch Heilkräfte haben. In diesem Fall ist das Ganze also ein religiöses Ritual. Jetzt haben wir Februar und in Teilen von Deutschland geht's tatsächlich, auch wenn man das in Nordrhein-Westfalen kaum glauben mag, eisig zu. Wer sich also mal so richtig frosten will, der kann das tun, natürlich nur bei Top-Gesundheit, da sei jetzt schon mal darauf hingewiesen. Der Aufwand soll sich durchaus lohnen, das sagen jedenfalls Mediziner. Eisbaden bzw. Eisschwimmen sollen angeblich das Immunsystem stärken. Quarks-Reporter Daniel Schlipf ist unser Spezialist fürs Extreme. Daniel,
ja.
Ist das eigentlich wissenschaftlich bewiesen, dass Eisbaden so gesund ist?
Naja, also wirklich belastbare Daten oder Studien dazu gibt es keine. Fakt ist aber, und das ist auch wissenschaftlich belegt, regelmäßiges Eisbaden kann das Immunsystem auf jeden Fall anregen und es bei Abwehr- und Erkältungsviren unterstützen. Mediziner haben nämlich festgestellt, dass Eisbaden die Zahl der Leukozyten im Blut erhöht. Die weißen Blutkörperchen gelten als unsere Immunpolizei. Sie schützen vor Infektionen und können Entzündungen hemmen.
Muss man natürlich dazu sagen, regelmäßiges Eisbaden, es ist definitiv auf ein paar Monate beschränkt.
Also definitiv.
Juni, ja. Juli, August. Da waren ja schon mal ein paar Pro-Argumente. Welche weiteren Vorteile soll das Eisbaden noch haben?
Der Testosteronspiegel bei Frauen und Männern erhöht sich. Ja. Außerdem wird durch die Kälte der Stoffwechsel angeregt. Und das wiederum soll einen positiven Einfluss auf die Fettverbrennung haben. Auch aus psychotherapeutischer Sicht ist das Eisbaden ein Versuch wert. Ja. Denn Wissenschaftler aus dem Bereich glauben, es hilft, Ängste abzubauen und Panikattacken vorzubeugen. Außerdem kann das eiskalte Bad einen positiven Einfluss auf den Schlaf haben. Ein weiterer Vorteil: Sportlern kann das eiskalte Bad helfen, um Muskelkater vorzubeugen. Und beim Eisbaden werden Adrenalin und andere Stresshormone freigesetzt, die positive Gefühle erzeugen.
Trotzdem nehme ich mal an, dass Eisbaden aus medizinischer Sicht jetzt nicht wirklich für jeden was ist. Mhm. Wer sollte darauf unbedingt verzichten?
Ja, also ältere und kranke Menschen auf jeden Fall zum Beispiel. Du brauchst unbedingt einen gesunden Kreislauf. Wer Herz- oder Gefäßprobleme hat, für den ist Eisbaden natürlich absolut tabu. Aber selbst vollkommen gesunde Menschen sollten sich zwingend an einige wichtige Regeln halten.
Ich habe das jetzt noch nie gemacht und bin da eben auch völlig unbedarft. Wie sollte man das Ganze denn idealerweise angehen?
Ganz wichtig, langsam ins Wasser gehen. Ja, die Betonung liegt wirklich auf langsam. Nicht etwa springen, ja, sondern den Körper wirklich nach und nach an die Kälte gewöhnen, sonst kann der Blutdruck wegen der Niedrigtemperatur nach oben schnellen und eine Atemblockade und einen Herzstillstand verursachen. Im Idealfall vorher noch warm machen, zum Beispiel mit Joggen oder auch anderen Sportarten, die einem liegen. Experten empfehlen sich sogar schon im Sommer mit regelmäßigen Wechselduschen und Tauchbecken nach der Sauna vorzubereiten. Das Allerwichtigste aber dann, wenn es endlich soweit ist, auf gar keinen Fall zu lange im kalten Wasser bleiben beim Eisbaden und sich bewegen, ist auch nicht verboten, ja. Der Kopf sollte immer über der Wasseroberfläche bleiben, normal weiteratmen. Einige machen nämlich den Fehler, dass sie hektisch in eine Art Schnappatmung übergehen, weil da ja schon was passiert mit dem Körper, ja. Und am besten erstmal nicht alleine Eisbaden, sondern entweder zu zweit oder sogar in einer größeren Gruppe, denn dann kann im Ernstfall einer helfen. Ich habe mit Tobias aus Lage telefoniert. Der ist professioneller Eisschwimmer, der nimmt auch regelmäßig an Wettbewerben teil, ja. Und Tobias hat mir erklärt, vor allem die Momente direkt nach dem Eisbaden sind entscheidend. Wenn man wieder aus dem Wasser raussteigt, dann ist nämlich erstmal direkt abtrocknen angesagt, ja, mit dem Handtuch so ein bisschen abtropfen und rubbeln. Das tut schon ein bisschen weh, das ist aber normal, weil der Körper schon sehr gereizt ist, also die Haut. Und dann muss man halt gucken, dass bevor dieses Kältezittern einsetzt, man angezogen ist. Weil wenn man erstmal das Zittern losgeht, ist man nicht mehr unbedingt imstande, die Klamotten entsprechend anzuziehen. Und das dauert dann ungefähr, je nachdem, wie lange man im Wasser war, zwischen 15 bis 30 Minuten, bis man wieder aufgewärmt ist. Also wirklich eine lange Zeit. Der medizinische Hintergrund, warum unser Körper das übrigens überhaupt alles aushält: beim Eisbaden verengen sich die Gefäße in der Haut und die Blutbahnen im Körperinneren weiten sich, ja, damit der Körper seine Kerntemperatur überhaupt halten kann. Bei geübten Eisbadern wie Tobias aus Lage setzt der Körper seine Energie übrigens schneller in Körperwärme um, um eine Unterkühlung zu vermeiden.
Du, Daniel, du bist auf jeden Fall keine Frostbeule. Du hast Eisbaden tatsächlich schon selbst erlebt, ja, und wie man sieht und hört, auch überlebt.
Gott sei Dank. Wo war das? Das war in Dortmund im Volksbad tatsächlich. Draußen waren es sogar, halte ich fest, -6 Grad und im Wasser auch nur knapp über null. Wenn ich das jetzt so erzähle, dann wird mir automatisch wieder kalt, obwohl es ja recht warm ist. Ich habe das damals zum ersten Mal in meinem Leben gemacht und musste mich wirklich sehr überwinden, hatte großen Respekt.
Wie war das Gefühl? Kannst du das mal beschreiben, als du da in dieses eiskalte Wasser rein bist?
Ich muss ganz ehrlich sagen, das Einsteigen ins Wasser war echt gar nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ja, und das, obwohl ich wirklich nur eine Badehose und eine Badekappe anhatte. Der Körper hat sich schon warm angefühlt und es gab ein angenehmes Prickeln auf der Haut. Wahrscheinlich war das wirklich das freigesetzte Adrenalin, über das wir eben schon kurz gesprochen haben. Mein Problem waren aber tatsächlich die Minuten danach.
Warum? Was ist da passiert?
Ich bin definitiv zu lange im Wasser geblieben. Ja, und das, obwohl ich
das
mir vorher...
Das wäre mir garantiert nie passiert.
Ja, das ist, ich habe es auch gedacht. Ich habe es mir auch vorgenommen, wirklich nicht länger als 2 Minuten durchzuhalten. Es sind dann aber eben doch 5 geworden. Und das war wirklich ganz klar zu lang. Das große Problem, beziehungsweise die große Gefahr aus meiner Sicht im Nachhinein, die Zeit im Wasser zu vergessen, ja, auch wenn man es kaum für möglich hält, aber so unmöglich das klingen mag, jeder denkt ja jetzt wahrscheinlich, das ist doch so kalt, da springt man allein wieder raus, freiwillig. War aber in meinem Fall wirklich nicht so und hinterher gab es dann natürlich die Quittung.
Hinterher gab es die Quittung. Was heißt das in deinem Fall? Das große Zittern?
Ja, definitiv genau das, was der professionelle Eistaucher Tobias aus Lage eben beschrieben hat, mir am Telefon. Also es hat sich wirklich noch viel, viel länger angefühlt für mich, weil auf der Haut hat sich so angefühlt, als wäre ich gerade einmal komplett in einen Brennnesselstrauch gefallen. Es hat richtig gebrannt. Und auch das mit den 15 bis 20 Minuten, was mir Tobias gesagt hat, bis man wieder aufgewärmt ist, kann ich exakt genauso bestätigen. Das hat richtig lange gedauert.
Daniel, würdest du das nochmal machen?
Ja, doch, auf jeden Fall. Allerdings bitte wirklich diesmal nur 2 Minuten und dann ganz schnell abtrocknen und wieder aufwärmen. Als Faustregel kann man vielleicht aus medizinischer Sicht noch sagen, bei neurologischen Alarmsymptomen, also zum Beispiel Verwirrung, Panik, Hyperventilation oder Herzrhythmusstörungen, das Wasser sofort verlassen, wenn man irgendwas merkt, auch wenn die Muskeln nicht mehr richtig reagieren und man die Gelenke nicht mehr vernünftig strecken kann, dann ist es höchste Zeit auszusteigen. Aber wenn man alles richtig macht, kann es auch richtig Spaß machen.
Quarks-Reporter Daniel Schlipp war Eisbaden und er behauptet wirklich, es habe ihm Spaß gemacht.
Ja.
Also währenddessen, nur hinterher dann nicht mehr so. WDR5 Quarks, Zahnarzt, Hals-Nasen-Ohrenarzt oder Kardiologe. Jeder Facharzt sollte auch in der Lage sein, Menschen mit Behinderungen zu behandeln. Aber das ist häufig für beide Seiten eine schwierige Geschichte, für Patient und für Mediziner. Denn um Menschen mit einer geistigen oder schweren körperlichen Behinderung helfen zu können, braucht es oft mehr Betreuung, mehr Zeit und mehr Geduld als üblicherweise. Deshalb gibt es für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen spezialisierte medizinische Zentren, nicht aber so für Erwachsene. Jetzt tut sich da was. In Essen hat im Januar ein medizinisches Zentrum eröffnet, das speziell für erwachsene Menschen mit Behinderungen da ist. Das erste Zentrum dieser Art im Ruhrgebiet. Quox-Reporterin Jana Brauer war dort.
Es sind Kleinigkeiten, die das medizinische Zentrum in Essen schon auf den ersten Blick von anderen Arztpraxen unterscheidet. Die Türen sind nicht beschriftet, sondern mit Piktogrammen versehen. Darauf zum Beispiel ein Strichmännchen, das auf einem Zahnarztstuhl sitzt. Leicht verständlich soll alles sein. Auch die Untersuchungsräume sind anders ausgestattet.
Wir haben ja eben so Spezialliegen, die auch breiter sind. Dann haben die auch so positioniert, dass wir von allen Seiten gut drankommen können. Häufig sind auch Hilfspersonen notwendig, um die Untersuchungen hier durchführen zu können.
Sagt Elmar Busch. Er ist für die Bereiche Neurologie und Psychotherapie zuständig im Medizinischen Zentrum für Erwachsene mit Behinderungen, kurz MZEB. Es gibt auch einen Internisten, einen Orthopäden, eine Zahnärztin und eine Logopädin. Sie alle arbeiten im Team zusammen.
Es ist so, dass die Betroffenen dann hier mehrere Stationen durchlaufen während des Aufenthaltes und auch mehr oder weniger fast einen halben Tag dann hier sind.
Haus- oder Fachärzte können ihre Patienten an das Essener MZEB überweisen. Hier werden Diagnosen gestellt und Behandlungsempfehlungen gegeben. Bevor untersucht wird, stehen ausführliche Vorgespräche an, auch mit Angehörigen.
Wenn man mal das Beispiel autistischer Personen nimmt, dann haben die ja sehr große Eigenheiten und auf manche Dinge reagieren die vielleicht panisch und ziehen sich ganz zurück und öffnen sich gar nicht mehr. Das können manchmal auch nur Farben sein und da kann man natürlich drauf Rücksicht nehmen.
Vielleicht kann sich ein Patient bei einer bestimmten Musik gut entspannen. Niemand soll Angst haben müssen, sondern Elmar Busch und seinen Kollegen möglichst vertrauen. Dafür braucht es Zeit und Methoden, die es in Regelpraxen nicht gibt. Denn bei Menschen mit geistigen oder schweren Mehrfachbehinderungen braucht es manchmal länger, um herauszufinden, was und vor allem wo das Problem ist.
Wenn wir mal das Beispiel Schmerz nehmen, dann äußert ein Mensch mit Behinderung die Schmerzen ja häufig nicht durch Sprache. Er kann nicht sagen, ich habe Schmerzen, sondern wir müssen das rückschließen. Also er ist unzufrieden, er hat vielleicht ein herausforderndes Verhalten, vielleicht zeigt er sich auf eine bestimmte Körperstelle.
Kommuniziert wird, wenn nötig, in einfacher Sprache oder auch mit Hilfe von Bildern. Die Zahnärztin im Essener Zentrum, Gisela Gödecke-Pattligur, versorgt schon seit Jahren Patienten mit Behinderungen. Gerade Zahnarztbesuche scheitern häufig an Ängsten. Vertrauen schaffen ist hier umso wichtiger.
Es muss alles gezeigt werden. Es ist ganz wichtig, dass diese Patienten auch die Materialien, die man benutzt, erstmal sieht, fühlt, riecht und schmeckt.
Die Zahnärztin setzt auch Gegenstände ein, die ihre Patienten ablenken und faszinieren. Zum Beispiel Stäbe, durch die Glitzer fließt, oder Beutel zum Befühlen. Gisela Gödecke-Pattligur ist sich sicher, dass MZEBs die medizinische Versorgung von Menschen mit Behinderungen verbessern können.
Weil alle Fachdisziplinen hier vor Ort sind und wir uns gegenseitig unterstützen können und natürlich auch ständig im Gespräch miteinander sind, um diesen Menschen zu helfen.
Für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen gibt es schon lange spezialisierte medizinische Zentren, für Erwachsene nicht. Werden Patienten volljährig, wurden sie bisher nach den üblichen Regeln behandelt. Eine Gesetzesänderung 2015 hat schließlich die Gründung von MZEBs ermöglicht. Das Zentrum in Essen gehört zu einer großen Hilfeeinrichtung für Menschen mit Behinderungen, dem Franz-Sales-Haus. Das musste eine besondere Genehmigung der Kassenärztlichen Vereinigung beantragen. Mittlerweile wurden die ersten Patienten untersucht, zum Beispiel Max Mühlenbeck.
Was mir aufgefallen ist sofort, man nimmt sich Zeit für diejenigen. Man nimmt sich Zeit für den Patienten.
Der 22-jährige Essener sitzt im Rollstuhl. Das neue Zentrum macht es ihm leichter.
Die kleineren Sachen, klar, die laufen über die Hausärztin. Aber für größere Sachen, die auch speziell wegen meiner körperlichen Behinderung dann anfallen, musste ich halt immer groß hin und her fahren.
Im MZEB hat er alles unter einem Dach. Besonders sind hier auch einige Untersuchungsmöglichkeiten. Zum Beispiel ein Gerät zur Diagnose von Schluckstörungen, das es eigentlich nur in Krankenhäusern gibt. So Elmar Busch.
Wir gucken mit einem Endoskop über dem Kehlkopf dem Schluckakt zu und können damit sehen, ob Gefahren bestehen, Speise oder Getränke in die Luftröhre kommen.
Ein häufiges Problem bei Menschen mit geistigen oder schweren Mehrfachbehinderungen. Es kann zum Beispiel zu Lungenentzündungen führen. Mit einem anderen speziellen Gerät kann Elmar Busch Wachkoma-Patienten untersuchen. Er testet, ob im Gehirn Sehreize ankommen.
Diese Information ist für die Angehörigen ganz, ganz wichtig, weil sie dann wissen, ob sie möglicherweise eben mit Bildern, mit Farben auch therapeutisch wirksam werden können.
Das Essener MZEB-Team rechnet in diesem Jahr mit 300 Patienten aus dem gesamten Ruhrgebiet. Damit die nach einer Diagnose gut behandelt werden können, wollen sie mit möglichst vielen Ärzten, Ämtern und Krankenhäusern in der Region zusammenarbeiten.
In Nordrhein-Westfalen gibt es seit kurzem zum Beispiel auch in Neuss oder in Aachen medizinische Zentren für erwachsene Menschen mit Behinderung. Allerdings gehören beide, anders als das in Essen der Fall ist, zu Krankenhäusern. Der frühere Manager von Schalke 04, Rudi Assauer, ist gestern im Alter von 74 Jahren gestorben. Und Prominente wie Nicht-Prominente reagieren darauf nach wie vor mit großer Betroffenheit. Stimmen dazu gleich im Westblick mit Wolfgang Mayer nach WDR aktuell. Das Quarks-Team wünscht Ihnen einen entspannten Abend. Ich bin Franz Hansel, machen Sie es gut. Tschüss und bis bald.
WDR 5.